Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Jesus spricht, lernt von mir, er sagt dies in seiner großen Einladung, wo Ruf kommt, her alle. Er sagt, er lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das soll als Thema sich auch durch diesen Gottesdienst heute hindurchziehen. Und wir wollen miteinander singen und ich lade Sie ein, dass Sie fröhlich mit einstimmen in das Lied 127. Wir wollen alle Verse singen. Herr Jesus Christus, wenn wir heute Morgen hier auch in so großer Zahl zusammen sind, dann ist das immer wieder eine Freude, Menschen zu begegnen, zu hören, was andere mit dir erleben und erfahren. Und doch sehnen wir uns alle, dass du heute Morgen vor unsere Augen trittst. Du weißt, wie unsere Gedanken oft davonflattern, wie wir hängen bleiben an Dingen, die uns vorhin noch beschäftigt haben. Lass du das doch geschehen, dass wir allein deine Stimme hören. Nicht Menschenworte, nicht Menschengedanken, nicht Menschenmeinung. Und dann richte unsere Gedanken allein auf deine ewigen Ziele. Und so wollen wir uns heute Morgen hier versammeln und dir unser Lob singen, der du herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir freuen uns, dass du die ganzen Geschicke dieser Welt in deiner Hand hast, dass niemand deine großen Pläne aufhalten kann und dass du dein Wort einlöst und erfüllst. Wir wollen dir danken, dass du Herr bist, alle Zeit. Und dir wollen wir jetzt auch sagen, was uns bedrückt und bekümmert. Wir beten in der Stille. Du, Herr, wohnst bei denen, die eines zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Amen. Hören wir ein Musikstück. Andreas Lieb und Dietmar Höhne.
Liebe Gottesdienstbesucher, der Kirchengemeinderat der Ludwig-Hofacker Kirchengemeinde hat sich bei seiner letzten Sitzung mit der Gottesdienstgestaltung befasst. Es kam der Vorschlag, dass zukünftig die Schriftlesung durch Mitglieder des Kirchengemeinderates erfolgen sollte. So bin ich heute der Erste, der das tun soll. Es geht uns darum, dass der Gottesdienst noch mehr Integration für unsere Gemeinde wird. Die heutige Schriftlesung für den letzten Sonntag nach Epiphanias steht im 1. Petrusbrief 3, Vers 13 bis 17 und 5, Vers 5 bis 7, Seite 231 in den ausgelegten Bibeln. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Thron und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die euch Verleumden zuschanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Und jetzt, 1. Petrus 5, 3, 5 bis 7. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Eltern unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.
singen vom Lied 259. Eins ist Not, ach Herr, dies eine, die ersten vier Verse. Die Melodie noch nicht kennen, sollen sie nicht entmutigen. Noch ein Musikstück vorher, Entschuldigung. Das kommt noch vorher. Ja. Aber das darf ich noch fertig sagen, dann kommt anschließend das Lied und die sollen sich nicht entmutigen lassen. Das ist doch gut, dass ich meine Frau habe, die sofort reagiert. Zuerst das Musikstück. Danke für dieses Lied, wenn die Geheiligten einmal einziehen in die Herrlichkeit, dann lass mich auch dabei sein, Herr, in der Schar, die vor deinem Thron steht und dich anbetet. Nun singen wir 259.
Thank you.
Ich weiß, dass Sie die Losungen zum Losungsbüchlein auch so schätzen und sie Ihnen so viel bedeuten. Und am Anfang der Woche, als ich mich vorbereitete für den Sonntag, da schaute ich auch hinein, was die Losung dieses Tages ist. Und die hat mich getroffen. Über die will ich heute predigen. Sie haben sie sicher heute Morgen schon gelesen. Aus dem Psalm 119, das ist der längste Psalm der Bibel, der Vers 71. Psalm 119, Vers 71. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Ich bin heute fröhlich. Ich habe in den letzten Tagen viel Schönes erlebt. Und ich wollte am liebsten mit Ihnen heute Morgen über all die großen Erfahrungen Gottes reden. So ganz persönlich, was man alles in den letzten Tagen erlebt, erfährt, Bestätigungen, wie Gott redet durch sein Wort. Und ich finde das auch so schön, wenn Gemeindeglieder sich beteiligen im Gottesdienst. Am schönsten wäre ja, wenn wir jetzt gar keine Predigt hätten, sondern Sie nur mit Ihrem Nebenmann austauschen könnten, was Sie erlebt haben mit Gott. Und wenn Sie hören, was andere mit Gott erfahren, das müsste ja eine Menge sein, wo Gott so viel Wunder unter uns tut und machtvoll wirkt. Da muss man reden von den großen Dingen. Man kann erfahren, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Aber dann ist uns heute Morgen dieses Wort gegeben. Das ist beim Losungsbüchlein so, dass man sich's nicht suchen kann. Es ist nicht von uns gewählt und nicht von uns bestimmt, es ist uns gegeben. Und solche Worte können manchmal besonders wirken, weil sie aufs Erste gesehen überhaupt nicht passen. Demütigung, was hat das mit mir heute Morgen zu tun? Das sind Worte, wo Gott uns erst etwas aufschließt. Mein erster Punkt, eine schöne Bescherung. Eine schöne Bescherung. Da sind viele heute Morgen zum Gottesdienst gekommen, die suchen genau das Gegenteil. Die sind jetzt schon in Gefahr, dass sie sich ein wenig innerlich sträuben und sagen, komm, verschon mich. Die sagen, wenn du wüsstest, wie angefochten ich bin, wenn du wüsstest, wie bei mir alles wund ist in meinem Leben, ich brauche ein Trostwort heute Morgen, ich brauche Ermutigung, ich brauche Freude. Such dir doch einen anderen Text. Ja, das verstehe ich. Das braucht man, ein anderes Wort, das uns aufrichtet. Dann könnte einer sagen, wenn du schon von den Demütigungen sprichst, dann sag doch wenigstens das, was auch in der Bibel drin steht. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Den Demütigen gibt er Gnade. Das ist richtig, das steht in der Bibel. Aber das ist nicht unser Losungswort heute Morgen. Lassen Sie mich heute Morgen über dieses Losungswort reden, weil dieses Losungswort sich beißt, weil dieses Losungswort sich reibt mit dem, was wir wollen. Das ist ein ärgerliches Wort, wenn Gott uns demütigt. Kennen Sie Demütigungen? Demütigungen sind schlimm. Demütigungen sind grausam. Wenn Menschen erzählen, Frauen, wie sie von ihrem Mann gedemütigt wurden. Frauen, die sagen, ich halte es nicht mehr aus in meiner Ehe. Die Demütigungen waren so schlimm. Oder wenn einer sein Arbeitsverhältnis kündigt, weil er sagt, auch wenn ich nicht weiß, ob ich wieder eine Arbeit bekomme, aber das war so schlimm, wie die mich gedemütigt haben. Wir erinnern uns ja an Berichte aus dem KZ, wenn niedere Wachmannschaften andere Professoren und hohe Geister gedemütigt haben. Mir bleibt ja immer noch die Szene in Erinnerung, wie damals in Dorpat die Revolutionäre diese Geiseln gehöhnt haben und da war ein russischer orthodoxer Erzbischof dabei, der sonst so viel Wert legt auf diese kostbaren Kleider. Und dem haben die Wachmannschaften, um ihn zu demütigen, den Auftrag gegeben, dass er den stinkenden Kloeimer rausträgt. Und dann flüstert ihm ein Mitgefangener zu, um Jesu Willen. Demütigungen um Jesu Willen tragen. Warum treffen uns denn die Demütigungen so? Es kann ja nur ein gedankenlos dahingesprochenes Wort sein, der Demütigung. Einer verletzt uns tief. Der weiß gar nicht, was er sagt. Aber der trifft ja an eine Wunde. Und da zeigt sich's, unsere Persönlichkeit ist sehr verletzbar. Wir haben außen herum nur eine ganz dünne Schale. Ist das außen ein Stück Kulturschutz, dass man sie zu mir sagt und Herr? Aber wenn einer mal durchbricht durch diese vornehme Art des Umgangs und mich unten trifft, das sitzt ganz tief. Und das wirkt tatsächlich. Ich bin verwundbar. Das stimmt. Ich bin verletzlich und die Anerkennung und die Ehre, die ich von anderen Menschen bekomme, die hilft gar nicht viel. Die Demütigungen, die sind nicht zum Aushalten. Die Demütigungen, die sind so schlimm, da kann man gar nicht mehr weiterleben. Menschen, die uns demütigen und die das gerne haben, uns auf die Seite zu drücken. Und heute Morgen soll das Thema im Gottesdienst sein, sind Demütigungen, nicht von Menschen, sondern die Jesus schickt. Der Jesus, der sagt, lernt von mir, ich bin sanftmütig und demütig. Wenn er uns Demütigungen zulässt, dann sind sie ganz anders als die von Menschen. Dann können sie selbst die von Menschen ertragen und sagen, die Seelsorge Jesu, die trifft mich endlich da drin, wo ich so verwundbar bin, in meinem innersten Personenkern, meinem Ich. Da, wo ich nur noch Sumpf sehe, in den ich zu versinken drohe. Eigentlich sprechen wir ja jeden Sonntag und jeder Bibelstunde und in jedem Hauskreis und bei jeder Bibellese von dieser Demütigung, die Gott uns zumutet. Wenn er nämlich plötzlich alle Etikette und Form des menschlichen Anstands und der Ehre durchbricht, und mit uns über unser Herz redet. Wissen Sie, dass Ihr Herz ein unheimlicher Schlund ist, aus dem das Böse herauskommt, wo die ganzen schrecklichen Entscheidungen geboren werden, wo so viel schlimme Gedanken kommen. Wie hat das Jesus reden können? Aus dem menschlichen Herzen kommen böse Gedanken, Eifersucht, Neid, Hass, Betrug. Das steckt da alles in mir drin. Und wenn Sie manchmal von Menschen gedemütigt werden, das können Sie gut aushalten. Sie brauchen nicht darüber erschrecken.
Sie müssen sagen, mir hat mein Herr und Meister noch viel grässlichere Bilder gezeigt, was in mir wohnt. Und ich möchte heute Morgen eine gewagte Formulierung probieren, damit Sie es nicht vergessen. Die Demütigungen Gottes in Ihrem Leben sind Gnadengaben, Charismen, Segensgaben. Preisen Sie Gott darüber. Preisen Sie Gott darüber, wenn Sie in die Tiefe geführt werden, wenn Sie erschrecken über sich selbst und sagen, ich habe gar nicht geahnt, was da in mir drin stecken kann für Not und für Leiden. Zweitens, das muss sein. Das muss sein. Das erste war die merkwürdige Bescherung, dass uns Gott als Gnadengabe diese Demütigungen schenkt. Das muss sein. Warum muss denn das sein? Sie werden im Gottesdienst und in Ihrem persönlichen Glauben überhaupt erst dann etwas mitnehmen, wenn Gott Sie demütigen kann. Vorher nicht. Sie meinen vielleicht, dass die Predigt Sie angesprochen hat und dass Sie tief beeindruckt waren. Ich glaube es nicht. Erst wenn Sie gedemütigt sind, erst wenn Sie Ihr eigenes Herz kennen und wissen, was unter dem Wort Sünde sich ganz konkret bei dir verbirgt in deinem Leben. In unseren Tagen gibt es viele Christen, die große Pläne haben, was sie alles tun wollen und schaffen wollen, machen wollen. Und die reden dauernd von den Aktionen, die sie haben, aber sie reden kaum über ihre eigene Not, der Sünde und der Ungerechtigkeit ihres Lebens. Und das ist schlimm. Ich will, dass das Sonntag für Sonntag und bei jedem Augenblick, wo Sie Gottes Wort lesen, in der Mitte steht, dass wenn wir Gott nahen, wir uns bewusst sind, ich kann ja gar nicht zu ihm nahen, ich bin ein Mensch von Staub und Asche. Wir werden uns doch bewusst, was sind wir denn, wir, die wir heute das Mundwerk so riesengroß aufreißen, doch so kleine Leute, die man mal hinausträgt und bestattet im Grab. Wer sind wir denn vor dem ewigen Gott? Da heißt es in einem Psalmwort, wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Die Demütigungen Gottes sind anders als die Demütigungen von Menschen. Die machen das ja, um uns zu verletzen, um uns zu entwaffnen, um uns willfährig zu machen. Aber wenn Gott uns demütigt und Gottes Wort demütigt uns immer, dass zum Hochmut und zum Prahlen kein Platz mehr sein dürfte. Vor ein paar Tagen haben sie in den USA eine Fälscherwerkstatt ausgehoben. Die haben dort Dollar gedruckt. Wie viel? 25 Millionen. Die waren fleißig. Aber alles Falschgeld. Und sie haben gemeint, sie könnten dieses falsche Geld unter die Leute bringen. Es sah täuschend ähnlich aus. Die Falschmünzerei, die Christen treiben, ist noch viel schlimmer. Wenn einer Dollar druckt, dann fälscht er nur und betrügt er die Bundesbank der Vereinigten Staaten. Das Schlimme ist, dass Menschen im Namen Jesu fälschen und so tun, als ob sie in der Kraft Jesu wirken. Sie tun so, als ob sie das aus Glauben tun. Stimmt doch gar nicht. Wir tun doch so viele Dinge unseres Lebens. Im eigenen Können, stolz auf das eigene Wissen, wir packen sie an. Ich weiß nicht, was es bei Ihnen ist. Kann ja bloß sein, dass so einer, der so stolz daherkommt, sagt, ich mache nie einen Unfall mit meinem Auto. Und schon beim nächsten Einparken bleibt er hängen. Es tut Ihnen gut, wahnsinnig gut. Und mir auch. Wir, die wir so lieblos richten können über diese schlechten Menschen, wenn Sie einmal sehen, dass in Ihrem Herzen die Gedanken des Ehebruchs sind und der Unreinheit. Und wenn Sie, die von der Gier geritten werden nach Macht und Geld. Es dürfte bei einem Christen gar nicht mehr über die Lippen kommen. Das, was wir so tun, dass wir so leichtfertig machen, als ob wir das können. Und wenn wir den heiligen Gott betrügen und so tun, als ob wir das selber könnten, so wie es heute viele tun, lasst uns die Aufgaben wacker anpacken. Wir sind die evangelische Kirche von Deutschland und wir machen das jetzt. Und das soll die Welt einmal sehen. Wir kommen. Und da wollen wir den anderen mal zeigen, wie die Gläubigen die Sachen machen. Wir wollen ein Beispiel geben, an dem man aufschauen kann. Wundern Sie sich doch nicht, wenn Ihr Christenleben nur Stroh und Holz ist und nichts dahinter. Und Heu. Luft. Steht in meiner Bibel überall drin, wie Gott gegen die Hochmütigen und Hoffärtigen einherstreitet. Wir entschuldigen uns gerne in unserem Hochmut und sagen, das war doch gut gemeint, das war ja nur ein Stück Selbstbewusstsein. Und wir ringen ja heute in unserer Generation um dieses Selbstbewusstsein, um die Stärkung meiner Ich-Persönlichkeit. Wir tun alles, um uns ein wenig zu stabilisieren. Ich habe ja sowieso kein Zutrauen, sagen wir, oh, lass doch dein Ich einmal von Gott erneuern und stabil werden. Darum geht's doch in der Seelsorge Jesu, damit wir uns nicht dauernd mit unserem schwächlichen Ich brüsten müssen. Ganz am Anfang der Bibel steht das, wie Eva und Adam sein wollten wie Gott. Welch ein Hochmut, sein wie Gott. Es gibt auch Leute, die wollen gut sein, wie wenn sie gut sein könnten. Wann sind sie denn gut? So vermessen. Und der Herr macht ihnen bewusst, dass sie sterblich sind und er vertreibt sie vor seinem Angesicht. Das sind die Menschen, die eine Stadt bauen wollen und einen Turm errichten und sagen, einen Namen müssen wir diesem vergänglichen Geschlecht machen. Und der Herr zerstreut sie vor seinem Angesicht. Jedes Mal, wenn ich in fremden Ländern die vielen Sprachen höre, die man nicht verstehen kann, werde ich daran erinnert, wie Gott uns klein hält. Das Menschengeschlecht, das nicht mal diese babylonische Sprachenverwirrung nur entfernt überwinden kann. Die Sprachforscher wissen noch nicht einmal, wie viele Sprachen auf dieser Erde gesprochen werden. Und dann kommt der Pharao mit seinen Rossen und Wagen und jagt den Israeliten nach und sagt, so, die kriege ich. Und er kommt um im Toten Meer. Da war ein Nebukadnezar, König über Babylon, stolz. Und er liegt dann draußen bei dem im Freien wie ein Tier, weil der Herr ihn verstößt. In der Apostelgeschichte steht von einem König Herodes, der auf seinen Thron sich setzen lässt. Das ist ein anderer Herodes als den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Dieser andere Herodes, er saß auf seinem Thron und das Volk schreit begeistert, das ist nicht eines Menschen Stimme, das ist Gottes Stimme. Und alsbald ward er von Würmern gefressen. Das ist Nüchternheit der Bibel. Da kommt eine scheußliche Krankheit und der Herodes stirbt elend. Aber das Schlimme ist, dass Gott das auch mit seinen Leuten macht, mit denen, die ihn dienen. Da war der David, jener gesegnete Mann, der so viel von der Stärke Gottes reden konnte, der die Gnade Gottes besungen hat. Und er war nicht davor gefeit, eines Tages auch sein Volk zu zählen, weil er stark sein wollte, selber stark sein. Ich habe doch meine eigene Armee. Und Gott lässt ihm nicht durchgehen. Und es kommt zu einem schrecklichen Sterben in Jerusalem, dass seine ganzen Zahlen nicht mehr stimmen. Ganz ähnlich mit dem König Hiskia. Ich könnte fortfahren, Ihnen zu erzählen, der König Hiskia, der so stolz ist, er als König, er hat ein Schatzhaus, Devisenreserven. Er kann das überbrücken und als die Gesandten aus Ägypten kommen, führt er sie in sein Schatzhaus und sagt, ich habe ja auch was auf die Kante gelegt. Und Gott, der Herr, sagt Hiskia, weil du stolz warst in deinem Herzen. Wissen Sie, gegen die Lästerungen unternimmt Gott gar nicht viel. Gegen den Spott der Gottlosen tut Gott gar nicht viel. Da lässt er viel geschehen in dieser Welt. Aber gegen stolze und hochmütige Leute, besonders die, die seinen Namen tragen, kämpft Gott mit der ganzen Macht seines Armes. Und jetzt wundern Sie sich nicht, wenn Gott wieder uns streitet. Ich habe das so oft erlebt. Wenn Schulstunden misslungen sind, wenn man in Disziplinarfragen nicht weiterkam und wenn man gescheitert ist mit vielen Aktionen. Unser Baugesuch im Dobelgarten hängt seit Monaten und kein Mensch weiß, warum es nicht vorwärts geht. Es sind ja überall Dinge, wo Gott uns den Weg vermauert. Sagt, merkt ihr es nicht, es kommt immer aus meiner Hand und nie von dir. Es sind doch x Sachen, wo Gott uns demütigt. Und dann fragen Sie, warum? Sie lehnen sich auf, Sie regen sich auf. Da müssen Sie mal Bibel lesen, in den Klageliedern. Er vermauert mir meinen Weg, der Herr selber. Es ist wie wenn ich auf einen Kieselstein beiße, sagt Jeremia. Gott schießt Pfeile und ich bin das Ziel, auf den die Pfeile geschossen werden. So fühlt er sich. Und die Demütigungen dienen doch nur zu dem einen, dass ich vor Gott einmal meine Not und mein Elend ausspreche. Der eine Punkt, der ist wichtig, und dann Gnade ergreife. Kann man das so lange wegschieben? Der Petrus, der so viel von der Demut spricht, und wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört, den Demütigen gibt er Gnade. Der hat es ja selber erlebt in der Nacht des Verrates, wo er hineingestolpert ist in die Demütigung, als er weint voller Verzweiflung über sein Versagen, hat er es begriffen. Darum hat sich Jesus den Schurz umgebunden, darum hat er ihm die Füße gewaschen, weil er den Demütigen mit unendlicher Gnade begegnet. Liebe Schwestern und Brüder, das eint uns hier als Gemeinde, dass wir alle nur vor Jesus sitzen und uns die Füße putzen lassen. Und dass wir das jeden Tag und jede Stunde bitter nötig haben, dass keiner mehr denkt, dass er irgendwas Eigenes drin und was vom eigenen Können und Machen, sondern alles nur das Erbarmen Jesu und seine Gnade, die mich trägt. Wenn ich glauben kann, wenn ich was wirken darf, alles nur seine große Gnade, das ist nicht mein Können und mein Wissen und das ist nicht dein großes Planen und darum müssen die Demütigungen sein. Das ist ganz wichtig für uns. Wenn Sie die Stellen alle aufschlagen, die die Konkordanz Ihnen zeigt, Jesaja 57, wo Gott sagt, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, wo hat er seine Gegenwart? Und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Ach, halt mal. Nicht bei den Treuen, nicht bei den Guten, nicht bei den Könnern, bei den Demütigen. Da ist Gottes Gegenwart. Und ich kann Gottes Nähe nur haben. Ob Sie jetzt einen Hauskreis leiten oder für eine Jungschar verantwortlich sind, ob Sie wirken in Ihrer Familie und in Ihrem Beruf, Gott kann sie nur segnen, wenn sie demütig sind. Wenn sie alles aus seinen Händen empfangen. Das ist wunderbar. Gott widerstrebt und widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und er hebt sie auf aus dem Staub. Und er nimmt sie in Dienst. Und Gott hat seine ganze Geschichte immer nur mit solchen Leuten gemacht, die alles aus seiner Gnade empfangen haben. Ohne die läuft gar nichts. Und wenn Sie meinen, Sie könnten Christentum ohne diese Gnade Jesu leben, ohne dass Sie vollständig von ihr abhängig sind, das ist der verrückteste, hochmütigste Betrug. Falschmünzerei. Noch ein letztes, dafür danken. Hier im Psalm 119 heißt es, es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Oder im Vers 67, ehe ich gedemütigt war, oder irrte ich. Bevor Gott mich durch die Demut erst draufgestoßen hat, was Gnade heißt in meinem Leben, war ich in so vielen falschen Wegen unterwegs. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Was sind denn die richtigen Wege? Ich lerne deine Gebote. Die Gebote Gottes sind ja nichts, die uns etwas, das uns einengt. Im Gegenteil, das ist ja der Rahmen abgesteckt, wo Gott uns segnen kann. Die Gebote sind ja beglückende Wegmarkierungen, dass ich Bescheid wissen kann, wo geht der Weg lang für die Zukunft. Sie können im Wort Gottes studieren. Wo führt mich Gott? Wie sind seine Pläne mit mir? Darum ist die alte Luther-Übersetzung auch nicht schlecht gewesen. Es ist mir lieb, dass du mich demütigst. Sie müssen von Herzen Ja dazu sagen zu den Demütigungen und dann das Bild Jesu vor Augen haben. Der wollte nichts erzwingen, hat keine Ehre von Menschen gesucht. Karl Hilti war ein großer Staatsrechtsprofessor in der Schweiz im letzten Jahrhundert. Karl Hilti Schriften wirken bis heute nach. Und wo Sie irgendwo noch in einer alten Bibliothek dieses Büchlein von Karl Hilti kriegen mit seinen Gedanken, lesen Sie darin Mann wie Konrad Adenauer hat bis in sein hohes Alter hinein regelmäßig Hilti gelesen. Ein Jurist, der ein treuer Jesusjünger war. Und Karl Hilti schreibt unter seinen Gedanken und sagt, das Beste, was dir passieren kann, ist Demütigung von Menschen. Vorher hast du lange Zeit Angst vor dem, was dir Menschen zufügen können. Aber du musst einmal richtig durch, ganz tief durch. Und dann bist du endgültig frei. Dann fragst du in dieser Tiefe, wo dich alle deine Freunde verlassen, nicht mehr nach Menschen. Dann rechtfertigt dich Gott. Und dann spricht dich Gott gerecht. Und dann erkennst du, was Jesus dir schenkt, der nicht von dir weicht. Ist Gott für dich? Wer kann jetzt noch gegen dich sein? Dann wirst du tapfer, wie nie ein Mensch sonst sein kann. Und Gott braucht tapfere Leute. Nicht, dass sie denken, diese Demut, von der wir heute reden, das wäre so eine Bescheidenheit. Ja, ja. Was die Sprüche angeht und die Programme, darf das wohl bescheiden sein. Aber wir wollen für Gott etwas Tapferes wagen. Das sind Leute, die für ihr Leben große Ziele stecken. Die sagen, ich möchte wirken in die Weite meines Lebens. Ludwig Richter erzählt von dem Maler Schnorr von Karolsfeld, dass der mit seinen Plänen als Maler ein Stück weit gescheitert war. Sie kennen ja all die schönen Bilder von Schnorr von Karolsfeld, die sich schon in ihrer Jugend erfreut haben. Und da hat er dann gesagt, ich wurde ganz ruhig bei dem Gedanken, ich könnte Steinmetz werden in einem großen Dom. Und Ludwig Richter sagt, die Größe von Schnorr von Karolsfeld sehen Sie darin, dass er nicht ehrgeizig seine Pläne verfolgt hat, sondern dass er gesagt hat, mir genügt es, an einem großen Bauwerk, an einem Dom, ein kleiner Steinmetz zu sein. Wo Gott uns braucht, ist ganz unwichtig. Nur, dass er mir in seinem Wort den Weg weist und mich einsetzt, das ist doch wunderbar. Und dass er mich zum Dienst ruft. Die Demütigungen lassen uns auf sein Wort merken und dann spüre ich, da hat Gott einen Auftrag für mich. Und ich darf ihm dienen. Und er gebraucht solche Leute. Gott fast schüttet alle seine Gaben in Gefäße der Demut. Sind Sie solch ein Gefäß, dann kann Sie Gott wunderbar gebrauchen. Und Sie dürfen Gott zur Ehre wirken. Amen. Wir singen nun vom Lied 259 noch die Verse 5, 6 und den letzten Vers.
Thank you.
Nun beten. Lieber Herr, wir wollen jetzt für alle die bitten, die durch diese Demütigungen hindurchgehen und so schwer daran tragen. Und wir möchten für uns bitten, dass wir das begreifen, wo du uns diese Demütigungen zumuten musst, damit wir deine Freudenbotschaft des Evangeliums erst verstehen können. Wo du dich doch durch zu den Zerbrochenen und Geschlagenen stellst und keinen hinausstößt, auch mit welcher Schuld auch immer. Du möchtest dort in der Tiefe uns herausholen und zu Ehren bringen. Du krönst uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Du tust das nicht, um uns klein zu machen, sondern um aus unserem Leben etwas Großes zu machen. Und darum zeige uns nun deine Wege, deine Aufgaben, wo wir wirken können. Und dann gebrauche uns in aller Schwachheit, dass wir auch in den vor uns liegenden Aufgaben etwas wirken können für dich zu deinem Lobe, in unserer Stadt, in unseren Familien, unter den Menschen, unter denen wir arbeiten. Herr, stell uns allen Hochmut, alles Prahlen so vor Augen, dass es uns vergeht. Und decke du auch die Schuld zu, dieses oberflächliche, stolze Reden. Herr, du führst auch deine Christenheit oft in schwere Demütigungen. Wir möchten dich für unsere Kirche bitten, wo in so vielen Orten die Menschen einfach sich abwenden. Erbarm du dich doch wieder und gib du wieder Gnade dort, Segen, wo Menschen sich sammeln, dein Wort verkündigen, dass du allein wirkst, weil du der Herr bist und weil wir ohne dich ja nichts tun können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir haben noch ein paar Sachen mitzuteilen. Zuerst bitte ich Gerhard Ellermann, dass er uns das einmal vorstellt.
Möge dir nur nichts Neues widerfahren. Das ist ein Abschiedsgruß, so habe ich gelesen, den mittelamerikanische Landarbeiter sich zusprechen, wenn sie sich verabschieden. Möge dir nur nichts Neues widerfahren. Man kann das also verstehen, wenn man manche Folgen der besonders technischer Errungenschaften anschaut. Möge dir nur nichts Neues widerfahren. Aber wir möchten etwas Neues lernen. Das ist etwa das Generalthema unseres neuen Grundkurses. Neues Lernen von Jesus. Und das ist jeweils im Anschluss an den ersten Gottesdienst. Es beginnt am 7. Februar und mit einer Ausnahme dann jeden weiteren Sonntag parallel zum zweiten Gottesdienst im unteren Saal des Gemeindehauses. Und wer ist eingeladen? Jeder, der in seinem Glauben weiterkommen möchte, und Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ich stehe nachher unter der Empore und für die, die Interesse haben, teile ich dann einige noch Informationsblätter aus.
5 Sonntage, ja. Kann trotzdem an der Freizeit der Michelsberg teilnehmen, das ist ausgespart. Da liegen hinten die Zettel, darf ich Sie noch mal einladen, besonders auch die, die noch nicht in der Gemeinde sich so auskennen. Aber auch die anderen, herzlich willkommen, melden Sie sich bald an. Nähkreis beginnt wieder am Mittwoch um 15 Uhr, dazu möchte ich herzlich einladen, auch wer neu sich daran beteiligen will. Ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, kein Tag wie jeder andere. 34 Erlebnisse mit Gott, Glaubenserlebnisse. Das liegt da drüben am Ausgang, wenn es interessiert. Die Bibelstunde, möchte ich nochmal daran erinnern, ist jetzt um 19 Uhr. Wir fangen jetzt am nächsten Dienstag mit dem Nehemia an. 19 Uhr. Schlimm, so eine Umänderung. Aber Ich gebe es noch ein paar Mal bekannt. 19 Uhr. Und Sie brauchen jetzt den Notizenzettel, den blauen. Den haben wahrscheinlich jetzt ein paar noch nicht. Da müssen Sie nachher danach greifen. Da liegt auch die lebendige Gemeinde, dieses Heft, und andere wichtige Schriften, die lebendige Gemeinde, mit lauter Kurzberichten, wie man Christ wird. Menschen erzählen, wie sie Christen wurden. Richtig Christ, nicht im Namen nach. Das Heft kann man sicher auch manchen weitergeben. Nächste Woche reist unser Dr. Wilhelm Dörr nach Burkina Faso. Wissen Sie überhaupt, was das ist? Das frühere Obervolta. Und nach Niger, da hinten steht, da hat nicht mal einen Sitzplatz. Wilhelm, wir begleiten dich und wir denken an dich im Gebet. Das ist wichtig. Dort mitten in der Sahara, er wird prüfen, wo wir weitere Entwicklungshelfer in diesen beiden Wüstenstaaten einsetzen können. Und das ist auch immer wichtig, die Bewahrung. Frau Polzin geht nach Philippinen, trifft auf die beiden Krankenschwestern im Flüchtlingslager und prüft einige Projekte von Hilfe für Brüder. Dort und in Hongkong, auch sie begleiten wir dorthin. Auf den Philippinen ist auch sehr unruhig eben, da sind ja 2. Februar Wahlen. Und wir hoffen, dass alles gut geht mit der Reise. Das ist auch schön, wenn wir als Gemeinde dran Anteil nehmen. Zum Opfer möchte ich noch sagen, wir legen manchmal hinten diese Freundesbriefe hin, nur ich weiß, Sie können das nicht alles aufnehmen. Jetzt liegen, glaube ich, noch ein paar da, dass Sie nachher nicht wundern, wenn Sie nicht mehr da sind, dann lese ich es Ihnen vor. Aber Sie sollen doch wissen, wie wir auch hier draußen dran sind, durch unsere Entwicklungshelfer von Christliche Fachkräfte International, die wir aussenden. Die Münzenmais aus Ulbach, die schreiben aus Kamba in Äthiopien, die Arbeit macht viel Spaß. In dieser Regenzeit konnten die ersten 30.000 Bäumchen angepflanzt werden. Im nächsten Frühjahr sollen es 250.000 sein. Mir hat jemand einen Brief geschrieben, nicht hier aus dem süddeutschen Raum, sondern aus Norddeutschland. Warum sendet ihr Leute aus, die aufforsten? Das ist doch nicht Aufgabe. Ihr sollt nur predigen. Da muss ich sagen, nein, die Leute brauchen auch Brennholz in Äthiopien, sonst können sie ihr Wasser nicht abkochen. Und wenn sie ihr Wasser nicht abkochen können, können sie die Infekte nicht besiegen und kriegen sie kein sauberes Wasser. Darum freuen wir uns, dass das Hand in Hand geht, geistlicher Dienst und die anderen Aufgaben. Das Wassereinzugsgebiet für Kamba ist aufgeforstet. Eine weitere Baumschule im nahegelegenen Balta ist im Entstehen. Das machen die ja toll mit den äthiopischen Christen, die Baumschulen in den Dörfern. Und die Leute pflanzen das. Nicht unsere Entwicklungshelfer. Die leiten nur an und führen die Leute dorthin. Eine ganz wirksame Arbeit und zudem noch umweltschützend, was mir alles lautlos tut. Und dann schreibt er von seinem Garten, ihr fragt, was es zu essen gibt, es machte Spaß zu sehen, wie es in unserem Garten wuchs und blühte. Und inzwischen produziert er so viel, dass wir uns gut selbst versorgen können. Seit einigen Wochen haben wir sogar Erdbeerpflänzchen und Himbeersticklinge. Auch die Kaffeeernte ist gerade im Gang und so können wir unseren eigenen Kaffee pflücken, schälen und rösten. Sie schreiben dann von der medizinischen Arbeit, sie kommen ja im April her und wollen einen Urlaub machen und dann wieder zum zweiten Term ausreisen. Die ersten 3 Jahre sind voll. Und noch einen Bericht von Bernhard Möck. In Peru bei den Indianern. Die Indianer haben zurzeit große Angst vor den Terroristen. Mehrere Boote wurden überfallen und ausgeplündert. Letzte Woche wurde ein mir gut bekannter Holzfäller ermordet. Was das heißt, da draußen Dienst zu tun, da müssen sie beten. Sicher ist jedoch nicht, ob es immer Terroristen sind oder sonstige Flusspiraten. Wir haben viele Kranke auf der Station. Ein Junge kam zu uns, er war vom Baum gefallen, hatte den Fuß gebrochen, kein Arzt weit und breit. Sein Bruder behandelte die Wunde mit heißer Baumrinde, sodass dieselbe aufbrach. In diesem Zustand lag er 2 Monate in seinem Dorf. Ein Stück des Knochens war schon verfault, bis er zu uns kam. Doch nun hoffen wir, dass es noch einmal gut wird. Ein anderer hat Lepra, ihm geht es wieder recht gut. Gestern jedoch beklagten sich seine Angehörigen, die Ziegen würden auf sie losgehen. Da die Ziegen mir gehören, muss ich Sorge tragen, dass sie hinterm Zaun bleiben. Meine Ziegen sind in keiner Weise bösartig, nur neugierig. Doch für Indianer gibt es eben nur fast nur wilde Tiere. Und so ist es wichtig, dass sie hier den Umgang mit Vieh lernen und ihre Angst verlieren. Ich musste Ihnen das vorlesen, dass Sie wissen, warum wir mit unserem Opfer diese Dienste mittragen. Und vielen Dank für ihr Dahinterstehen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Hedwig Pfutrer, früher in der Hohenheimer Straße wohnend, 82 Jahre. Und wir hörten das Wort bei der Bestattung: Meine Zeit steht in deinen Händen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.